Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
Endlich wieder vereint. Das ist Folge 42. Blau-Schwarz-Berlin, der Podcast. Herzlich willkommen, ihr Lieben.
Hallo, guten Abend. Eine neue Folge endlich wieder vereint. Wie schön. Oh, das ist mir so gefehlt, Maria.
Wie sehr habe ich dir gefehlt?
Fast so sehr wie mein Fahrrad. Und du weißt, was das bedeutet.
Ja. Ja, ich habe auch schon mal in einem Podcast rausposaunt, dass es dieses wunderschöne Facebook-Foto gibt, wo du mit der Zora im Bett liegst. Ja. Und ich glaube, du hast darunter auch nur kommentiert, meine Liebe. Ja. Und jeder hat es dir sofort geglaubt. Genau. Letztes Mal, für alle, die es vielleicht verpasst haben, mussten Ludwig und ich nämlich über eine Unterwasser-Telegrafenverbindung miteinander anstoßen, weil wir in der letzten Podcast-Folge durch einen ganzen Ozean getrennt waren. Das ist jetzt zum Glück vorbei.
Ja. Wir haben extra Corona gekriegt, damit wir das nicht nochmal machen.
Genau, ich habe...
Ich hatte es auch, aber eine Woche eher.
Ich hatte schon zweimal Corona. Ich hatte jetzt auch endlich einmal Corona.
Ich bin nimmer satt.
Wouldn't recommend. Und deswegen mussten wir jetzt einmal verschieben. Und deswegen habt ihr, liebe Leute, jetzt im August das ungewohnte Vergnügen, dass ihr uns zweimal im Podcast habt, sozusagen. Und zwar einmal heute und einmal am 28. August.
Ist der Ton okay?
Genau. Ihr könnt mal sagen, ob der Ton okay ist.
Hört ihr dieses Geräusch?
Moment.
Prost, meine Liebe. Mhm. Endlich schmeckt der Wein wieder. Mhm,
mhm. War der Wein nicht so gut in
New York? Ohne dich schmeckt er einfach nicht.
Das ist sehr nett.
Aber der Wein, den man sich dort leisten kann, ist auch meistens nicht so gut.
Aber wie ihr in der letzten Folge ja schon gehört habt, hat es sich sehr auf Ludwigs Lesegewohnheiten ausgewirkt. Und er hat letztes Mal in Folge 41 fast nur auf Englisch. Du hast nur Englische gelesen letztes Mal, was ja auch total Sinn macht, wenn man irgendwie 6 Wochen in Brooklyn rumkurft. Mhm. Und auch dieses Mal wird es noch ein paar Auswirkungen haben auf deine Lektüreliste. Und ab nächstem Mal geht es dann wieder ganz normal weiter.
Dann geht es wieder.
Also wieder entspannen.
Hartes Berliner Deutsch.
Hartes Berliner Deutsch. Hartes Kreuzberger Deutsch. Und jetzt fangen wir aber trotzdem wie immer mit Lyrik an, weil wir das ja in jeder Folge so machen. Und letztens war ich dran und jetzt bist du dran.
Ja.
Liebchen, schieß los.
Ja, ich bespreche jetzt einfach die Bücher, die ich auch im Juli besprochen hätte.
Entschuldigt bitte, normalerweise, wir haben uns echt ein bisschen gebrüstet, der einzige Podcast zu sein, der nie eine Sommerpause gemacht hat. Und jetzt habe ich krankheitsbedingt, haben wir sozusagen jetzt doch aus Versehen
ich finde das völlig legitim.
Eine Pause gemacht. Ne?
Also.
Ist okay.
Ja?
Ja, ja, war halt so.
Genau. Ist manchmal so, wer weiß. Hoffentlich war es das letzte Mal bis zur Rente, bis zur Podcast-Rente.
Ja?
Wie lange wollen wir es eigentlich machen?
Weiß nicht, wie lange willst du es noch machen?
Wir müssen ja jetzt bis 70 arbeiten, habe ich ja jetzt gelernt.
Ne? Ja, vielleicht, aber vielleicht auch bis 80, habe ich so das Gefühl, ehrlich gesagt. Ich glaube, bis 70 reicht bei uns.
Ah ja, dann rede ich so wie Martin Walser, so jede Minute ein Wort. So.
Aber alle hängen an deinen Lippen und finden es wahnsinnig wichtig, weil es könnte der große Literatur-Nobelpreissatz rauskommen, vielleicht noch, idiotischerweise.
Wenn sie nicht vorher eingeschlafen sind.
Wir könnten aber auch überlegen, ob wir den Podcast ein bisschen lustiger machen, ob wir irgendwann dazu tanzen oder irgendwie so andere Sachen machen. Wenn es dann irgendwann doch mal langweilig wird, wir müssen ja auch gucken, dass wir den Leuten weiterhin was bieten. Euch da draußen.
Einfach harte Sachen trinken, nicht mehr weinen. Ich weiß nicht, ob das lustiger wird. Am Anfang vielleicht.
Mhm. Ja, sollten wir uns nicht drüber reden, das ist ein Thema.
Mhm. Okay, jetzt wird es erstmal nicht mehr so lustig. Ich habe eine Lyrikerin in den USA entdeckt, die ist meiner Meinung nach noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Sheila Zebree heißt die. Die hat auch schon mehrere Bücher veröffentlicht. Das ist jetzt ihr zweites Field Study. Ihr erstes hieß Mistress, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Du hast einen richtig englischen Aufkleber drauf. Wo hast du es gekauft?
Bei McNally Jackson. Das ist eine Buchhandlungskette, eine ganz kleine, die es nur in New York gibt. Mhm. Nur 4 Filialen. Und die haben das größte Lyrikregal ever. Also das sind 4 so eine großen Billigregale, nur Lyrik.
Cool.
Ja, und das ist so ein Viertel des Ladens. Und die haben in allen 4 Filialen, ich habe es getestet, alle besucht. Überall ist so ein großes Lyrikregal. Hammer. Und da stehen auch immer ganz viele Empfehlungen von denjenigen, die da arbeiten. Also wirklich eine Traumbuchhandlung, wenn ihr jemals in New York seid. McNally Jackson. Geht unbedingt dahin. Vergesst Strand, geht dahin. So, das ist wirklich Richtig, richtig gut. Und ich habe den Empfehlungen des Staff dort vertraut und habe da jetzt eins mitgenommen. Und zwar diese Field Study von Sheila Sabree, eine afroamerikanische Lyrikerin, die auch an der Bucknell University die Direktorin an der im Center for Poetry and Literary ist, also sozusagen wie das der Poesielehrstuhl. Da hat sie die Professur. Das ist ziemlich cool. Und in Field Study beschreibt sie die Trennung oder was eigentlich oder reflektiert sie die Trennung von ihrem Freund, der ein Weißer war. So, ne? Schwarze Frau, weißer Mann, Trennung und was bedeutet das? Und fragt sie zum Beispiel an einer Stelle, Were white men my king? Also es geht um Rassismus, es geht um die Abhängigkeit von Mann und Frau, aber es geht auch um vielleicht eine Abhängigkeit, die man zum Teil genießt und auch das Gewaltvolle in der Liebe und auch in der Trennung und auch manchmal die Sehnsucht, die völlig irrational ist. Und das ist geschrieben, du hast bestimmt auch dieses Bluehets von Maggie Nelson geschrieben. Also genau in diesem Stil ist es. Also das sind jetzt keine so abgetrennten einzelnen Gedichte, sondern das sind sowieso kürzere, ganz kurze Prosa-Passagen, die aber so eher so lyrisch sind. Und es sind auch ganz viele Zitate drin, zum Beispiel von Bell Hooks oder von Maya Angelou oder sowas. Also,
aber wie hast du das gelesen? Hast du das so in einem gelesen?
Ja, das kann man total gut so runterlesen. Und ich mache jetzt ein bisschen ein Sampler davon, von Textstellen, die mir ganz gut gefallen haben. So, also weil, einfach weil das jetzt so ein bisschen repräsentativ ist. So. Okay, in these notes I'd like to resist any myth about black women as monolith. We are complex calculus for which the limit does not exist. Kudos, if you think this is a Mean Girls reference. In my Charlottesville apartment I finally had a tub big enough, but I knew there was no recovering an us. So I stood outside in the rain, hoping you were standing under similar mist in your mountains. A few days later, I learned you were living with a woman. What color is she? Quote by Bethany Bismillion. Because even when we aren't talking about race, we are. It's inextricable from how I exist in this world. Eine Stelle noch. The 23 in me is a whisper. After you, I went on a few dates with a straight-edge vegetarian and medium-built, pillow-lipped black man. Note, I swing hard when I swing to the land of opposites. He wanted a good woman, one who would listen. Ja, das mal so als kleiner Einblick. Und das macht total Spaß, hier zu lesen, und gleichzeitig ist es total bitter, zu erfahren, wie wenig man diesen rassistischen Denkstrukturen eigentlich entkommen kann, selbst wenn man meint, okay, man ist mit einem weißen Mann zusammen, und zum Schluss läuft es trotzdem wieder darauf hinaus. Man kommt irgendwie aus dieser Falle der Differenz nicht raus, obwohl man ihr eigentlich intellektuell entwachsen ist. Das schafft sie total gut darzustellen, und auch das, was eigentlich so vermeintlich danach kommt, nachdem man denkt, es ist unwichtig. Auf einmal wird es dann doch wieder wichtig.
So. Habe ich aber echt auch ganz häufig das Gefühl, dass das eigentlich so die Botschaft ist, die wir vielleicht noch so am ehesten lernen müssen, dass es einfach auch kein darüber hinwegkommen gibt. Also nicht für uns, die wir so tief verwurzelt sind, auch in so einer, kolonialistischen, Ignoranten. Also da waren ja jetzt auch in der jüngsten Zeit wieder haufenweise Online-Diskussionen zugange darüber, dass es eigentlich keinen Weg daraus gibt. Also dass der Weg quasi ist, dass man sich diesen Rassismus erstmal irgendwie unbedingt eingestehen muss und einfach so hart daran arbeiten muss, da zu lernen, weil es einfach wir sind da auf einem gewissen Level irgendwie drüber, das ist so der Anfang vom Ende irgendwie scheinbar.
Und das Interessante ist, was du gerade gesagt hast, so, wir kommen nicht darüber hinweg. Sie legt dieses nicht drüber hinwegkommen halt über das nicht drüber hinwegkommen, über die Beziehung, ne, dass sie zu Ende ist. Ja. Also eigentlich will sie ihn zurück und sowas. Also das sind so zwei entgegenlaufende Bewegungen, die sie aber so total gut ineinander schaltet. Also es ist eigentlich, man kann das auch zu großen Teilen als eine eine traurige, so wie eine Trennungsgeschichte lesen.
Aber es ist
oder
so ein Liebeskummer Verarbeitungsbuch, was ja Blue Hits von Maggie Nelson auch ist, die das dann ja sozusagen an der Farbe Blau aufhängt.
Ja, und bei ihr ist es eher die Farbe Schwarz, wenn man es jetzt mal. Und das ist großartig. Mhm. Also wir alle, die Maggie Nelson gemocht haben, auch ihre Argonauten oder sowas, das, das lohnt sich wirklich, das zu lesen. Und mein Englisch ist jetzt auch nicht so super gut, aber ich glaube, ich habe einen ganz okayen Teil davon verstanden. So. Also das schafft man. So. Aber ich habe auch nochmal recherchiert, ich habe nichts gefunden, das ist noch nicht auf Deutsch angekündigt. So.
McNally Jacksons MitarbeiterInnen empfehlen gute Bücher. Mhm. Krass, dass ich von dem Laden noch nie gehört habe. Unfassbar, man kann so viel lernen.
Die machen halt nicht
wenn
so.
Wenn man mal jemanden nach New York schickt.
Im Strand Bookstore ist halt alles unten voller Merchandise. Ne? Da gibt es tausende Taschen und sowas. Ne? Und da ist es klar, dass das irgendwie sowas kauft man halt als Tourist.
So das ist halt auch so ein Riesenname. Das bedeutet auch irgendwie was. Und ich habe das hier im Ocelot an der Kasse auch relativ häufig. Ne? Wenn die Leute irgendwie dastehen mit so Downs-Beuteln oder auch eben Strand, dann bin ich auch ganz. Dann habe ich so das Gefühl, auch wie rührend. Also bin ich irgendwie immer gleich ganz. Neulich hat mir einer einen Downs-Beutel geschenkt. Ich bin sehr gefreut drüber.
Auch gut.
Einfach so, hat es rübergereicht, hat gesagt, hier kannst du haben. Liegt jetzt bei mir zu Hause. Genau, ich mache mal weiter. Ich fand es total schwierig, offen gestanden, weil ich mir immer eingeredet habe, wenn wir Mike Horonsky haben, und das hattest du mir ja schon mal voraus, dann können wir die ganze Zeit im Bett liegen und lesen und irgendwie den Tag irgendwie so weg verlesen.
Eigentlich
und das hat nicht so gut geklappt. Ich war ganz enttäuscht und habe gedacht, Corona ist gar nicht so gut dafür, irgendwie viel zu lesen und konnte lange irgendwie nicht richtig lesen. Und womit es dann aber sehr, sehr gut geflutscht hat, hätte ich jetzt fast gesagt, ist ein Debütroman von Franziska Gänzler, der jetzt gerade bei Kein und Aber erschienen ist und der Ewig Sommer heißt. Und Ewig Sommer ist im Prinzip die Geschichte von Iris, einer jungen Frau, die irgendwo in einem alten Kurort noch so ein Hotel betreibt. Das Problem ist, dass dieser Kurort eigentlich schon komplett verlassen ist, weil es in den angrenzenden Wäldern seit Tagen und Wochen gibt es da im Sommer Waldbrände und es ist so der Standard geworden. Also es ist so eine klimadystopische Stimmung. Das ist eben ganz normal, dass die Erde so erhitzt ist und dass die Klimakatastrophe so eingetreten ist, dass im Prinzip große Teile des Landes einfach im Sommer in Dauerbrand stehen. Und das schafft Franziska Gänzler auf so eine ganz interessante Art, einfach so mitzutransportieren. Man nimmt diese nahe Zukunft, von der man irgendwie nicht genau weiß, wann sie ist. Vielleicht ist es irgendwie in einem Jahr oder vielleicht ist es in 10 Jahren. Nimmt man einfach quasi so hin. Also die Wälder brennen, die Touristen sind längst ausgeblieben. Im Herbst, im Winter ist da so ein relativ normales Leben möglich. Aber eigentlich ist der Ort auch fast verlassen und die Jugend ist natürlich abgehauen schon längst. Dann kommen wieder so ein paar Jugendliche aus der ganzen Republik und machen irgendwelche Klimaaktivisten-Camps an den Rändern dieses brennenden Waldes, aber müssen im Prinzip auch müssen der Realität relativ schnell weichen. Es ist total normal, dass man wochenlang tagsüber mit Maske draußen unterwegs ist. Es ist total normal, dass der ganze Garten verdörrt, dass Wasserknappheit so schlimm ist, dass du im Prinzip deine Katze verdursten lassen musst und so weiter und so fort.
Wie in Italien jetzt.
Genau, es ist so, aber so richtig. Es ist so richtig Standard, dass eigentlich diese Dörfer Stück für Stück irgendwann nicht mehr bewohnbar sind.
Ist das nicht wahnsinnig deprimierend, sowas zu lesen, wenn das in den Nachrichten genauso auch gerade passiert?
Ja, das ist ehrlich gesagt vielleicht auch deswegen ganz gut zu schaffen gewesen, weil ich in der Zeit nicht so viele Nachrichten geguckt habe, ganz ehrlich. Also ich habe das Reale fast ausblenden können und war eher interessiert. Und das macht Franziska Gänzler halt wirklich so sokhaft, wie das hinten auf dem Klappentext steht. An dieser Iris, die irgendwie beschrieben wird, die erstmal irgendwie im Sonnenstuhl liegt und sich erstmal eine Zigarette raucht und irgendwie komischerweise, sie guckt schon auf ihrem Handy, sie guckt die Werte an, sie weiß, sie muss jetzt bald ins Haus, weil dann sind die Werte so kritisch, dass sie nicht mehr draußen sein darf, aber die irgendwie auf eine sehr, sehr interessante Weise undurchschaubar bleibt, weil natürlich die Frage im Raum steht, warum bleibt die in diesem Hotel, das mal ihrer Familie gehört hat? Was versucht sie da eigentlich aufrechtzuerhalten, obwohl total klar ist, dass da keine Besucher mehr kommen werden, dass sie das sowieso aufgeben wird müssen. Und was hält sie dort oder auch wovor drückt sie sich? Vor welcher realen Entscheidung läuft sie eigentlich weg?
Ja,
die wird nicht so beziffert, aber ich habe die so, keine Ahnung, ich habe die so irgendwas zwischen 30 und 40, vielleicht Anfang 40.
Also
jung.
Nicht, noch
genau.
Nicht so.
Jung, schön. jungschön.
Hat man nicht abgeschlossen.
Nee, gar nicht. Im Gegenteil. Also wirklich so geheimnisvoll, dass man sich die ganze Zeit eigentlich so ein bisschen fragt, was ist da mit ihr los? Und eines Tages, und es dürfen längst keine Besucher auch mehr in diese Hotels kommen, es ist also auch für die Gastwirte dort verboten, eigentlich Besucher unterzubringen, weil da natürlich eigentlich sowieso niemand mehr übernachten will. Aber eines Tages steht eine Frau mit ihrer Tochter vor der Tür und sagt, sie müssten mal hier ein Hotel, ob wir nicht mal ein Zimmer haben können. Und Iris denkt schon die ganze Zeit, hä, wo kommen die denn her? Und irgendwas stimmt doch mit denen nicht. Und was ist denn da los? Und aus einem bisschen undurchschaubaren Grund lässt sie die aber einziehen sozusagen und macht dann quasi mit diesen zwei, also mit der Mutter und dem Kind, so eine Art pseudo-normalen Hotelbetrieb und macht denen das Frühstück und bietet denen irgendwie Dinge an und findet es okay, dass die sich irgendwie in dem Zimmer verschanzen und sorgt noch dafür, dass die Tochter eben auch eine Maske hat, weil das eben in diesem Schutz, also in diesem Waldbrandgebiet auf jeden Fall eben ohne Maske das Haus eigentlich nicht verlassen werden darf und so weiter. Und in diesen paar Wochen, die diese Mutter und diese Tochter da unterkommen und natürlich auch irgendwie die Fragen immer drängender werden, die beide Frauen vielleicht auch so an sich aneinander haben, die sie aber nicht aussprechen und die auch so ein bisschen um sich rumtanzen, geht man eigentlich mit und versucht irgendwie diesen beiden Frauen auf den Grund zu kommen. Und was ich irgendwie ganz spannend finde, ist, dass Franziska Gensler das auf ganz, ganz wenigen Seiten tatsächlich schafft. Ja, das sind so 200 drin. Seiten, genau. Und sie schafft das, dass man wie in so einem kammerspielartigen Setting halt einerseits diese Naturkatastrophe total fraglos schluckt und eben auch diese beiden Frauen, die scheinbar vor irgendwelchen Dingen auf der Flucht sind und man es aber nicht so genau rausfinden kann. Also diese Dorota, die mit ihrer Tochter irgendwie dann kommt, die hat auch ein ganz merkwürdiges Interesse an diesem Ort. Die will gerne wissen, ob es da ein Heimatmuseum gibt, ob man da irgendwas über die Vergangenheit rausfinden kann. Also irgendwie ahnt man, da ist irgendwas.
Irgendwas früher
dann
passiert,
ruft auch so ein ominöser Mann an, der immer sagt, hey, meine Frau ist mit der Tochter weggelaufen und übrigens, die Frau ist psychisch total krank und auf jeden Fall darf man der nicht vertrauen und die hat die Tochter einfach mitgenommen. Und zwischen den beiden Frauen entspinnt sich eine ganz zarte, ganz zärtliche Liebesgeschichte, die fast nur so angedeutet wird, was ich wahnsinnig toll fand. Weil
sehr gut, wenn es nicht auserzählt ist.
Ja, und es war aber auch so glaubwürdig. Also es war so auf so einer rührenden Ebene nicht eine nicht beabsichtigt erzählte, einfach so mit transportierte Liebesgeschichte, die man auch so total geglaubt hat, weil wenn so zwei Menschen in so einer Endzeitstimmung irgendwie so sich so finden oder aufeinander zugespült werden, dann ist halt eigentlich auch so sexuelle Orientierung nicht mehr die entscheidende Frage. Und das fand ich auch super schön miterzählt. Und das alles wird auf eine wahnsinnig glaubhafte Weise am Ende gut aufgelöst. Also für einen Debütroman, Franziska Gensler.
Ist das dann auch spannend?
Ja, ich fand es wirklich total soghaft. Das war wahnsinnig wenig Geplauder. Es waren relativ knappe, überschaubare Kapitel.
Sehr gut.
Es wurde irgendwie immer im richtigen Moment von dem einen Schwerpunktthema, nämlich irgendwie von dieser Klimakatastrophengeschichte, umgeblendet sozusagen zu diesen privaten, undurchsichtigen Geschichten dieser beiden Frauen. Es gab noch eine Nachbarin. So eine ältere, vollbusige, gulaschkochende, die es irgendwie auch auf die Kette gekriegt hat, hinten noch ihren Garten in schönstem Grün zu lassen, weil sie irgendwie die richtigen Kanäle kennt, aus denen man noch das Restwasser ziehen kann. Und es war in allem so soghaft beschrieben, dass es, also auf diesen 200 Seiten kommt keine Langeweile auf. Und es ist auch so ein Buch, das fängst du an zu lesen und bist sofort drin. Und das wollte ich eigentlich vor allem so sagen. Das war so Corona-bedingt. Wirklich, ne? Du fängst das so an und dann hast du so einen guten Zugang. Und da war ich wahnsinnig dankbar für und finde dieses Buch eben aus so ganz, ganz vielen Perspektiven eben gerade in Bezug auf diese Klimageschichte und sicherlich aber auch so auf dieser Ebene der Weltverweigerung, ja, indem man einfach ignoriert, toll, was da passiert. Eine super gute Konstruktion. Hat Franziska Gensler richtig gut gemacht.
Ja, klingt so wie alles richtig gemacht.
Ja, es ist, also dieses, ja, ehrlich, klingt jetzt ein bisschen unsympathisch, finde ich, aber ja, nö, ist alles, also richtig gemacht.
Manchmal sagt man ja 100 Seiten zu viel geschrieben oder die ins Ende fällt, also so abgebogen. Oder
nee, überhaupt nicht. Also es ist, es ist nicht beabsichtigt, irgendwas Verkünsteltes dazugepackt, worüber wir später auch noch sprechen werden, was da bei Debüts ja auch gerade ein großer Trend ist, sondern es ist irgendwie so, es ist solide, gute Arbeit und es ist aber auch so eine richtige Mischung aus brisanten Themen, aus relevanten Themen irgendwie auch und dann noch eben mit so einer doch irgendwie sehr mit einer modernen, frischen Art Sachen zu erzählen, dass sie eben nicht die fünfte Adaption von Marlene Haushofers Wand sind, sondern
Was und? Wirklich Neues.
Kommt die aus Österreich?
So. Ja. Nee, Augsburg. Aber sie lebt in Wien.
Ja, in Augsburg. Ja. Das klingt so, weil das ist eher so, finde ich, schon fast so ein Cremaier-Cherio-Style irgendwie, ne? Also auch so kurz und ein bisschen
ja,
mit vielen Lücken
erzählt. Ja, das stimmt, erzählt. Aber ich fand auch so Kein und Aber, Schweizer Verlag, der ja. aber eigentlich auch gute Debüts kann. Ja, also wir wollen stimmt. mal nicht vergessen, ja, ja, wen ja. der hervorgebracht hat, Tagesbürger. Kein schlechtes Debüt gewesen damals.
Mhm. Der Club.
Kann auf jeden Fall...
Scheiße, Maria, mir ist gerade was richtig Dummes passiert.
Gute Sachen. Du hast in deinen Wein Wasser gegossen.
Ja. Fuck, warte, ich trinke das mal aus und du guckst nicht
aus,
hin. Ja? Bitte
verlier
nicht die Achtung von mir.
Weil Schorle in diesem Haushalt eigentlich verboten ist. Also, ich finde Franziska Genzlers Ewig Sommer tatsächlich ein ziemlich gutes Buch, wenn ihr jetzt in der Hitze der nächsten Wochen noch irgendwas lesen wollt, wo ihr sagt, hey, so habe ich es noch nicht gelesen und es hat einen feministischen... aber mir sitzt eine Biene auf dem Bein. Ah, es ist bestimmt wieder eine Wespe. Ich sag das immer
ja,
falsch.
Ist, ja, es ist auch eine Wespe. Und jetzt krabbelt sie in deinem Bauch nach.
Also es ist Podcast mit Bienen, liebe Leute. Soll aber Franziska Genzlers Erfolg, dieses Debüt zu einem wirklich tollen Buch zu machen, nicht schmälern. Also auch hinten Blurbs von Verena Kessler, Mareike Fallwickel und Ariadne von Schirach und alle glaubhaft. Alle
die Waldfee.
Holla, die Waldfee. Nicht ganz schlecht für einen Start.
Hat mich jetzt auch ein bisschen, ehrlich gesagt, an hier Björn Kern erinnert, den wir im Winter besprochen haben, das mit diesem...
Vater. Ja.
Vater, Sohn. Auch so eine würde ich sagen, so eine Art auch politischer Realismus, weil oder so klimapolitischer Realismus.
Ja, stimmt. Ne? War das nicht Sezession?
Ja. Ja. Genau, auch sehr kurz.
Gedächtnis funktioniert noch bei der Hitze.
Aber es scheint gerade vielleicht sogar so ein kleiner Trend zu sein, dass man so die politische oder die Gegenwart auf so Dystopien dann, aber so ganz nahe Dystopien, die eigentlich schon fast Gegenwart sein könnten, erzählt.
Aber ich finde auch interessant, weil ich auch wirklich erst so dachte, oh Mann, ich habe eigentlich, glaube ich, keinen Bock über ein Klimathema zu lesen, weil ich es eigentlich gerade so das Thema finde, an dem man wirklich nicht vorbeikommt, auch wenn ich gar nicht so viel Nachrichten geguckt habe in den letzten Wochen, aber weil es ja die Herausforderung irgendwie ist, der wir uns einfach stellen müssen. Und dann habe ich so gedacht, jetzt da irgendwie unbedingt, das hat ja dann manchmal auch so diese Penela-haften Auswüchse, dass man versucht, dieses Thema halt unbedingt in Romane unterzubringen, weil man halt weiß, man kann sich da eigentlich nicht vordrücken oder es wird auf jeden Fall aktuell sein oder es wird darüber auf jeden Fall auch nochmal Besprechung bekommen. Und so wirkt es halt gar nicht. Es wirkt überhaupt nicht, als wäre das irgendwie... mit Kalkül irgendwie da eingestreut, sondern es hat mich wirklich interessiert, also auch so diese Welt, wie sie sozusagen untergeht auf so eine Ebene, wo noch nicht jede Alarmglocke schrillt, weil es ist irgendwie noch machbar und es ist halt normal, das ist ja in anderen Großstädten ist es ja smogbedingt total die Regel, dass du tagsüber mit Maske vor die Tür gehst, während wir hier ja wochenlang rumgeeiert haben, ob Maske jetzt zumutbar ist oder nicht, oder ne?
Gab es die Diskussion in Berlin wegen den Waldbränden, ob Maske?
Nee, nicht wegen Maske, ich meine wegen Koronski damals. Ach so, ja. Also ich meine, wenn du dich daran erinnerst, dann war das lange ein Thema. Also ob das jetzt Sinn macht oder nicht und wenn ja, wie lange, kannst du dich gern daneben setzen.
Ich weiß auch, dass letztes Jahr hat man das auch in Berlin gerochen, dass als in Belitz die Wälder gebrannt haben.
Ja, ja.
Also da war das... Wenn der Wind gut stand, hat man es in Neukölln gerochen.
Sagst du.
Und es wird, das wird mehr.
Und es ist, also es ist wirklich ein soghaftes, spannendes, gut erzähltes, solides Buch, gutes Debüt, Franziska Genzler. Ich mochte das sehr.
So. Mhm. Aber man muss es halt auch aushalten können.
Ewig Sommer. Aber es ist auf einer Grenze, ist auch auf einer Grenze gut gelöst. Mhm. Also so, dass es eben noch aushaltbar ist. Was hast du noch ausgehalten im Juli?
Oh, das war gar kein Aushalten, das war ein Genuss. Und da muss ich mich gleich mal korrigieren, weil wir haben in der letzten Folge, oder ich habe in der letzten Folge über David Wojnarowicz, Close to the Knives, gesprochen und mich sehr...
Ich möchte doch. Möchtest du nachher auch ein Buch vorstellen? Okay.
Genau, wo ich mich sehr darüber aufgeregt habe,
dass
dieses Close to the Knives noch nicht ins Deutsche übersetzt wurde. Oder
nee,
doch,
du hast es nicht aufgeregt, du hast es
verwundert. Ich habe mich verwundert,
genommen,
genau.
Wie wir das alle gemacht haben, weil wir dachten... Komisch, dass da noch niemand dran war.
Ja. Und jetzt, es wurde übersetzt aus dem im Mox und Maritz Verlag. Da gibt es das, aber Asche über mein Haupt, ich habe gerade vergessen, wer es übersetzt hat. Weißt du es?
Ah, nee, wer es übersetzt hat, weiß ich auch nicht, aber ich weiß, wer uns darauf hingewiesen hat.
Genau, wir wurden auch darauf hingewiesen, also es ist nicht meine eigene intellektuelle Leistung.
Nee, da hat uns. Ich muss mal kurz diese Wespe hier rausretten. Das ist
schade, so gerade.
Ich hatte mein Weißwein gestorben.
Auf jeden Fall, David Wojnarowicz, den.
Mit und Malbe hat uns geschrieben.
Mint und Malva hat uns darauf hingewiesen. Genau, dass es den doch auf Deutsch gibt. Also, Mox und Maritz heißt der Verlag. Und in der Buchhandlung Eisenherz in Wien kann man das noch kaufen. Also wenn ihr Close to the Knives Deutsch bei Google eingibt, findet ihr das. Das nur als kleiner Nachtrag. Und David Wojnarowicz ist auch das...
Weißwein ist jetzt wieder fleischfrei.
Ja, sehr gut. Ist auch ein gutes Stichwort, weil Olivia Lang hat ja das Vorwort zu Close to the Knives geschrieben, was ich sehr toll fand. Und deswegen habe ich dann auch, wollte ich noch mehr von ihr lesen und habe noch gelesen The Lonely City, Adventures in the Art of Being Alone. Das ist bei Picador erschienen. Noch nicht auf Deutsch, das kommt nächstes Jahr im Frühjahr auch in der Übersetzung von Stefan Thomas Mohr. Bei BTB. Können wir uns schon drauf freuen, das ist ein ganz großartiger Essay, in dem Olivia Lang darüber schreibt, welche Auswirkungen es hat, wenn man sich in der Stadt einsam fühlt. Also es ist keine Waldeinsamkeit, es ist keine Marlene Haushofer Isolationseinsamkeit, sondern es ist eine Einsamkeit, die in der Großstadt stattfindet.
Mit 1000 Menschen um einen.
Genau, und auch nicht in irgendeiner Großstadt, sondern in New York. Und sie erzählt dieses Phänomen, was, glaube ich, auch in der Gegenwart ein extrem wichtiges Phänomen ist. Also zum Beispiel in Großbritannien gibt es ja auch ein Einsamkeitsministerium und
ist
sowas.
Ist das so?
Ja. Von Theresa May damals initiiert. Und sie erzählt dieses Phänomen anhand bestimmter Künstlerpersönlichkeiten, zum Beispiel von Edward Hopper, von Andy Warhol, total interessant, Klaus Nomi, halt auch David Wojnarowicz, wo sie sagt, das ist so der wichtigste Künstler für sie, also und einigen anderen noch, und erzählt, in welcher Art und Weise, also erstmal, wie sie einsam gelebt haben, wie sie die Einsamkeit empfunden haben und wie sie darauf reagiert haben, also dass sie auch oft in einer ganz bestimmten künstlerischen Ausdrucksweise damit umgegangen sind, und das fand ich hochinteressant, weil man ja denkt, wenn jemand in der Stadt ist und um sich rum so viele Menschen hat, oder auch bei Andy Warhol, ich hätte nie gedacht, dass Andy Warhol ein Einsamkeitsproblem hatte, ne? Wir kennen den ja als diesen, ich habe, glaube ich, Andy Warhol noch nie einzeln auf einem Foto gesehen, es sind immer Leute um ihn rum, und er war in der Factory und hatte da diesen riesigen Raum, wo ständig Leute waren, aber er hatte, das beschreibt sie total toll, er hat immer ein Diktiergerät vor sich gehabt oder eine Kamera. Also er hat nie direkt mit den Leuten gesprochen, sondern er hatte immer eine technische Apparatur zwischengeschaltet, die ihm praktisch Schutz gegeben hat.
Weil er sich dahinter verstecken konnte.
Genau, also er hat riesige Angst gehabt, so zu reden, sondern es musste immer so sein. So mit so einem technischen Zusatz oder einem Filter. Und das ist natürlich ein totaler Vorgriff auf alles, was wie Kommunikation heutzutage ist. Und sie legt dann auch einen Bogen zu Social-Media-Kommunikation, die ja eigentlich so behauptet, wir sind jetzt irgendwie diese große Gemeinschaft, aber das kann genauso schnell kippen, dass ein ganz großer Vereinzelungseffekt halt da ist, dass man nämlich sich alleine zu Hause in seiner Wohnung verbarrikadiert und das Gefühl hat, man ist Teil, ne? Wenn man zum Beispiel so durch Instagram scrollt oder so diese... meinetwegen auch wie so Pseudo-Freundschaften, die entstehen, wenn man Podcasts hört. Ne? Wenn du immer wieder die Stimme dieser Personen hörst, dann kommen die dir vertraut vor. Das ist so wie als würdest du mit deinen FreundInnen am Küchentisch sitzen. So. Aber ist es nicht, weil die dir nicht zuhören, sondern du hörst nur denen zu. So.
Das ist eine Einbahnstraße.
Genau. Und das beschreibt sie, also fängt sie so mit Warhol an und geht halt an die Gegenwart. Ich finde das, was sie dann über Social Media schreibt, es ist jetzt nicht wirklich innovativ, es ist eher so die Gemengenlage mit den anderen KünstlerInnen, die sie halt beschreibt, was dann für ein Gefühl von Einsamkeit entsteht. Und das fand ich extrem interessant, weil das halt so ein Phänomen der Gegenwart ist, was immer mehr Leute betrifft.
So Daniel kann. Schreiber bezieht sich dauernd auf die in all seinen Büchern eigentlich, aber in allein auch echt viel.
Ja, genau, also weil es halt ja auch das... das Thema ist, ich musste auch an, da habe ich auch schon mal in dem Podcast drüber gesprochen, hier Lob der Melancholie von Laszlo F. Földeni, so ein ungarischer Essayist, einer der größten Essayisten, die ich, finde ich, gelesen habe. Und der ist auch Kunstkritiker, der guckt sich ein Kunstwerk an und erzählt anhand dessen, was er auf diesem Kunstwerk sieht, erklärt er Phänomene der Gegenwart oder so ganz, ganz kluge Gedanken. Und
Dankeschön.
Olivia Leng ist halt auch Kunstkritikerin, Journalistin, Essayistin, die hat auch, sie sagt auch, sie ist als schwuler Junge in einem Frauenkörper geboren. Also sie bezeichnet sich auch als non-binär. Also sie interessiert auch das Queere und dieses, das nicht im Zentrum der Gesellschaft stehende, sondern eher das marginalisierte Position des am Randseins, des Ausgestoßenseins auch. Und analysiert dann zum Beispiel von Edward Hopper, das Bild kennt ihr alle, dieses Nighthawks, wo auch so eine New Yorker Straßenszene, wo so ein Typ alleine an der Bar sitzt nachts.
Also so ein
genau, eines der berühmtesten amerikanischen Bilder des 20. Jahrhunderts. Und da guckt sie auf dieses Bild und erklärt an diesem Bild die Einsamkeit. Und es ist so, so gut. Also es macht so eine Lust auch auf Kunstkritik, Kunstgeschichte. Und dann aber auch ich gucke dieses Bild an und gucke wie in den Spiegel und sehe meine eigene Einsamkeit oder reflektiere die. Und das macht so eine Laune, so nachzudenken und auch sich selbst vielleicht zu entlarven oder die Umwelt so.
Aber hat die dir auch zum Beispiel, was ich bei der immer so finde, man fühlt sich mit der tatsächlich weniger allein. Also die hat
ja,
so einen
Effekt. Ja.
Genau, dass man sich so verstanden fühlt, auch wenn man eigentlich gar nicht denkt, dass es einen so interessiert. Ich hatte das damals bei Am Fluss so, zum Fluss heißt es, wo sie irgendwie 7 Tage irgendwie an der Us langläuft, weil sie irgendwie ihren Job verloren hat, ihre Liebe verloren hat.
Der Fluss, in dem Virginia Woolf sich umgebracht
hat. Genau, und dann referiert sie aber auch so ein bisschen auf die Industrialisierung, die da stattgefunden hat, aber auch so auf die mittelalterlichen Situationen, die es zu dieser Zeit gab, Sachen, die mich eigentlich nicht so interessiert haben. Aber wenn sie dann so den Blick drauf lenkt.
Und das können gute Essays. Ne?
Total relevant sind. Und hast du da auch irgendwas, wo du sagst, da willst du irgendwo weiterlesen? Hat sie dir noch irgendjemanden so ver... Ich habe dir ein bisschen New Yorker Straßenatmosphäre, damit du nicht zu sehnsüchtig wirst. Aber jemanden irgendwie verkauft, wo du so sagst, ach schön, auf den sie irgendwie sich bezieht?
Ja, sie zitiert natürlich ganz viel. Also Werner Robert ist halt ihr großer Held, den werde ich auf jeden Fall weiterlesen.
Ja.
Aber sie hat auch Theory of Loneliness ist an einer Stelle, aber da muss ich jetzt gucken, wie sie, wie die Autorin heißt. Aber das ist ja auch wie bei Daniel Schreiber, ne? Wo du ein Buch liest und danach willst du 30 lesen.
Ja,
so,
dann
ne?
Hast also du plötzlich dieses, so einen Strauß.
Genau, das passiert hier ständig. Dieses Frieda Fromm Reichmann, das klang auch interessant. Also da gibt es hunderte. Und es wird, wenn man so die Kritiken zu diesem Buch liest, dann wird immer erzählt, sie erzählt das Phänomen der Einsamkeit anhand von 6 männlichen Künstlern.
Ja.
Stimmt nicht. Es ist nämlich, sie schreibt zwar über Andy Warhol, aber eigentlich schreibt sie mehr über Valérie Solanas, die haben wir ja auch schon mal im Podcast besprochen, die dieses Manifest der Gesellschaft zur Abschaffung der Männer oder sowas im März-Verlag erschien. Valérie Solanas hat auf Andy Warhol geschossen.
Stimmt,
so, und daraufhin ist er fast gestorben, also der war kurz tot und die haben ihn wiedergeholt und dann hat er noch 10 Jahre gelebt. Und sie war halt auch so eine Ausgestoßene und sie war auch, ich weiß nicht, ob sie bipolar war oder so, auf jeden Fall ganz große Einsamkeit qua einer psychischen Störung und wie sie alleine da durch New York läuft und kein Zuhause will, ihr wird dann irgendeine Unterkunft angeboten, sagt sie, will ich nicht, ich will draußen bleiben und sowas. Und dieses, wer sich für Valérie Solanas interessiert, auch eine ganz interessante Frau, da kann da auch drin hier viele, viele interessante Seiten finden. Oder sie schreibt über Klaus Nomi, ein Deutscher, der in den 80er Jahren nach New York gegangen ist. In 83 hatte der dann irgendwann so komische Pusteln auf der Haut, wusste gar nicht, was es ist. Und dann, also kurz bevor er an AIDS gestorben ist, hat er erfahren überhaupt, dass es diese Krankheit gibt. Und anhand von Klaus Nomi schreibt sie, wie AIDS oder der HIV-Virus zu einer Einsamkeit führt. Also wie auch Krankheit Einsamkeit bedeutet und sowas. Und das ist ein ganz menschlicher, extrem kluger, kunstzugewandter Blick auf die Welt.
Ich wünschte mir, dass der BTB-Verlag sich ein bisschen beeilen würde, weil ich glaube, die hat ja echt schon einiges geschrieben. Und also auch bei Zum Fluss war es so, dass es sich irgendwie pandemiebedingt dann schon noch ein Jahr verschoben hatte, obwohl die Übersetzung längst fertig war. Und ich hatte irgendwie mit Thomas Mohr, dem Übersetzer, kurz irgendwie geschrieben und der meinte auch, der steht irgendwie in den Stadtlöchern, also er ist quasi so bereit. Und ich finde, das ist eine der Stimmen, die sich auf jeden Fall auch lohnt, nochmal breiter irgendwie zu rezipieren hierzulande, weil die echt.
Also das ist auf einer Flughöhe mit Susan Sonntag, John Didion, Maggie Nelson. Und der deutsche Buchmarkt hat da wirklich was verpennt. Aber es ist gut, besser spät als nie.
Lest, und gut, dass du das auch jetzt schon nochmal so teaserst, dass man sozusagen auch vor der Übersetzung vielleicht, wenn man ungeduldig ist, schon warten kann.
Es liegt auch hier, habe ich es gesehen.
Liegt auch hier. Also Olivia Leng ist nicht nur Daniel Schreibers wegen, der sie auch immer wieder eben zitiert, wie gesagt, aber eben auch, weil ich, also zum Fluss habe ich gelesen, ist sofort in mein Lebensbuchregal gewandert, weil ich das sofort so einen ganz, ganz relevanten Text fand für so viele Bedürfnisse. Also du hast so viele Themen, die du daran festmachst und so wie es bei dem jetzt wahrscheinlich auch ist, ne, dass du quasi... Das weitet den Blick so unfassbar, das können so wenige. Und es ist so, die Bienen bosselten im hohen Gras, sage ich immer noch.
Das nimmt auch so. Das wird mal auf deinem Grabstein stehen,
Maria. Maria ist Bienen bosselten im hohen Gras. Schöne Grüße von Olivia Leng. Und Thomas Mohr, der diese Übersetzung da gefunden hat. Und ich warte jetzt ehrlich gesagt auch auf die Übersetzung, weil ich würde es gerne in seinen Worten, ehrlich gesagt, so lesen. Da checke ich mehr.
Können wir den jetzt mal einladen für eine Veranstaltung?
Thomas Mohr?
Naja, und Olivia Leng.
Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Aber wir können ja mal ein bisschen an ihr kratzen. Aber vielleicht fahren wir einfach legal hin, wo sie ist.
Aus. Ja. Die sieht wahnsinnig sympathisch aus.
Ja. Olivia Leng und Emily Pein auf einer Bühne. Und Maggie Nelson. Würde ich mir zum Geburtstag wünschen. Zum 50.
Gib mir noch ein bisschen Zeit, okay?
Zum 50.
Das ist ja noch ewig hin.
Noch 30 Jahre.
30 Jahre.
So, soll ich mal weitermachen?
Okay.
Ich habe so ein Buch, wo es mir ein bisschen...
Krasses Cover.
Ja, krasses Cover, krasser Titel... Krasse Story. Ich habe da ehrlich gesagt ganz schön, genau, stehen tut es auch nicht mehr, weil ich so mit mir rumgetragen habe und so hin und her gewendet habe und ehrlich gesagt es auch immer noch so unter einem Corona-Dreuen gelesen habe, dass ich ein bisschen Angst habe, da vielleicht irgendwie nicht alles richtig wiederzugeben, aber ich werde mich wahnsinnig bemühen. Geschrieben hat es Kim de l'Horizon, ein nicht-binärer und jetzt wird so gegendert, Autor J, also wenn irgendjemand weiß, wie man das richtig ausspricht, Autori, Autort, dann informiert mich, weil das interessiert mich wirklich wahnsinnig. Also eine nicht-binäre Person hat dieses Buch geschrieben, was überraschenderweise, muss ich auch sagen, bei Dumont erschienen ist, wo man nicht als allererstes vermutet hätte, dass so ein experimenteller Text erscheint. Blutbuch heißt das Ganze und das hat, finde ich, eines der allerschönsten Cover, die ich je gesehen habe. Das ist in strahlendem Blau gehalten und dann rot eingefärbt, irgendeine antike Statue, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm, eine Frau verwandelt sich, also wahrscheinlich Frau verwandelt sich in einen Baum. Umschlaggestaltung ist irgendwie Shutterstock-Foto, aber also blutrot tatsächlich und ein, weiß ich nicht, irgendein griechischer Gott küsst sie von hinten. Ich weiß es noch nicht so richtig. Wir müssen das alles rausfinden. Zumindest aus dem Stand hat dieses Buch den Preis der Jürgen-Ponto-Stiftung bekommen, was sozusagen auch einer so der wichtig, ach genau, die Kaiserin Daphne und Apollo. Endlich hat mal jemand hier Ahnung. Vielen Dank, Daniel, liebes Herz. Also Daphne und Apollo sind da abgebildet und es ist tatsächlich... Ja, es ist ein Stockfoto, aber es ist krass. Ehrlich gesagt so wunderschön, dass ich auch überhaupt nicht anders konnte, als mich sofort irgendwie für diesen Text zu interessieren. Und Kim de l'Horizon nennt es Blutbuch und auch das, finde ich, hat mich irgendwie sofort angesprochen und ich kann jetzt nur versuchen, irgendwie mein Allerbestes zu geben, um irgendwie über dieses Buch zu sprechen. Also im Prinzip ist es so, dass die ich erzählende Figur ein, du grinst dir schon einen ab,
nee, ja,
ich mir hier versuche, einen abzubrechen, weil es ist, als würdest du einen Ozean in einer Pfütze fassen wollen. Es ist wirklich schwer. Also du hast im Prinzip diese ich erzählende Figur, die auch Kim heißt und auch nicht binär ist, mit Schweizer Wurzeln, und das ist relativ wichtig, auch sprachlich Schweizer Wurzeln, aber sehr französisch gefärbt auch, deswegen wahrscheinlich auch dieses Kim de l'Horizon und auch ganz, ganz fest in einer berndeutschen Sprache verwoben. Also das müsst ihr jetzt einfach mal so hinnehmen. Das ist total wichtig. Berndeutsch. Also es gibt Bern, die Schweizer Stadt Bern.
Ach so, Bernerdeutsch.
Berndeutsch heißt Berndeutsch. Das. Genau, ich habe das hier wirklich mehrfach nachgelesen. Es das heißt Berndeutsch. Und dieses Berndeutsch, was die Großmutter und auch die Mutter sprechen und was eben die Sprache der Kindheit auch dieser ich erzählenden Figur war, ist quasi auch eine ganz, ganz wichtige, also Sprache ist das große Thema eigentlich dieses Romans. Es geht tatsächlich um
eigentlich die Blutlinie, und ich bin mit diesem Wort nicht so glücklich, aber das wird oft verwendet, tatsächlich der weiblichen Seite der Familie. Es geht um die Mutter, es geht vor allem aber auch um die Großmutter, und es geht darum, was eigentlich deren, und jetzt benutze ich das Wort doch, obwohl ich es eigentlich nicht benutzen wollte, aber deren Traumata ausgemacht haben in Kims Leben heute und wie das eigentlich alles dazu führte, dass diese Person heute wirklich ein Leben hat, was sich mit Dingen rumschlagen muss. Herz, es dauert noch ein bisschen, wir rufen dich. Das wird ein bisschen explizit. Mit Themen rumschlagen muss, die einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer und schwer erträglich zum Teil auch sind. Also es geht ganz viel um eine Sprachlosigkeit, es geht ganz viel um eine Einsamkeit, es geht ganz viel um eine unglückliche, ich will nicht sagen beziehungsunfähige, aber auf jeden Fall ist zwischen der ich erzählenden Figur Kim und Beziehungen mit Männern, die da stattfinden. Also es ist sehr geprägt von Gewalt und auch von der Suche nach Gewalt. Und da sind zum Teil so explizite Sexszenen beschrieben, dass mir ganz schön geschaudert hat beim Lesen. Also das hatte ich tatsächlich nicht erwartet, und das habe ich so auch auf eine Weise zum Teil,
weil die so brutal sind
und ja, so explizit sind. Und da muss ich auch bei Dumont echt nochmal, da muss ich auch dreimal noch gucken, dass es eben wirklich Dumont ist. Und
haben die das auch Wellbeck und so?
Ja, aber das war nochmal echt was anderes. Also es ist total spannend, weil es auch in der Form sich total frei bewegt. Also es sind, ich glaube, 5 Kapitel im Großen. Das erste könnte man so ein bisschen so beschreiben, dass Kim da eine Kindheitserzählung versucht. Da geht es auch eigentlich immer nur um das Kind. Das ist gar nicht in der Ich-Perspektive erzählt. Die Mutter wird immer Mea genannt, weil das in diesem Bärendeutsch, also wie das Meer mit Doppel-E, die Großmutter ist dann die Großmea. Und im Prinzip ist da eine ständige, auf das Kind eintropfende Erzählung von Geschichten. Die Großmutter, die Rosemarie heißt, die irgendwie am gleichen Tag Jahre später gestorben ist, nachdem eine ältere Schwester, die Rosemarie hieß, schon gestorben war, die also ihr Leben lang immer nur die zweite Rosemarie war. Also viel Gewalt, die da auch passiert ist gegen Frauen, gegen Frauen in den ganzen Generationen zuvor. Und jedes Kapitel hat irgendwie so eine ganz, so einen merkwürdigen Fokus, aber nicht immer erschließt er sich sofort. Also das Blutbuch ist auch eine Referenz auf die Blutbuche, die im Garten steht, des Hauses, das der Urgroßvater gebaut hat. Und dann hat er für jedes Kind irgendwie einen anderen Baum gepflanzt, und für die Großmutter gab es dann halt eine Blutbuche. Das ist eben so eine dunkelrot beblätterte, zu der sich dieses Kind schon ganz früh hingezogen fühlt, in dessen Ästen sich das Kind versteckt, mit dem das irgendwie aber auch so eine Symbiose eingeht. Das Kind versucht tatsächlich auch so der Baum zu werden. Es ist auch so eine sehr körperliche Beschreibung. Es hat mich dann manchmal so ein bisschen an Han Kang erinnert.
Oder Annette von Troste Hülshoff, so Schauerromantik.
Ja, aber es war eben auch sehr explizit und sehr irgendwie auch sexuell konnotiert und körperlich. Dieses ganze Buch ist wahnsinnig körperlich, und dieses Buch spielt ganz doll mit unserer Begrenztheit, was Gender betrifft. Also Kim sagt immer, naja, in einer Welt, in der es halt nur 2 Gender gibt, ne, wäre Kim wahrscheinlich schwul, aber das ist überhaupt nicht, wie Kim sich sieht, weil es viel offener ist als das. Und wir werden ständig wieder auf unsere Beschränktheit zurückgeworfen. Und was ich halt total spannend finde und was ich jetzt vielleicht einfach mal loswerden muss, normalerweise haben Bücher, die eine derartige inhaltliche Agenda haben, nämlich also einerseits eine Generationentrauma aufzuarbeiten, andererseits aber auch Gender und auch noch Genregrenzen zu sprengen. Also da sind Gedichte zwischengeschaltet. Da sind zum Teil ökologische Abhandlungen über Bäume vom Mittelalter bis heute. Dann ist ein Kapitel, die Mutter von Kim hat eine wahnsinnige Affinität zu Hexenthemen. Und da geht es auch ganz viel um Klassismus und um Bildungsklassismus, dass
Kim die erste Person in der Familie war, die studieren durfte, dass die Mutter natürlich das Abi, die Matura nicht gemacht hat, weil sie sich für das Kind entschieden hat und dann natürlich aber auch einen Konflikt geschwelt hat die ganze Zeit. Und dann hat Kim eben Silvia Federicis Caliban und die Hexe der Mutter geschenkt, eigentlich in dem Wissen, dass dieser Text wahrscheinlich zu schwierig für die Mutter ist. Und dann hat Kim aber rausgefunden, dass die Mutter diesen Text eben nicht nur gelesen hat, sondern die Mutter, die eben diese Affinität zu dieser Geschichte von Frauenverfolgung, von Misogynie, von Hexerei hat, die eigentlich versucht hat, die komplette Geschichte der Familie auf weiblicher Linie zurückzuverfolgen bis ins 13. Jahrhundert, 14. Jahrhundert, glaube ich, wo es eben auch ganz viele Hexerei oder angeklagte Fälle der Hexerei gab, die die Mutter explizit nachgedichtet, nachgebildet hat. Ein ganzes Kapitel ist eigentlich nur so eine Art Manuskript, was Kim bei der Mutter findet, wo auch nicht klar ist, ist das autofiktional, gab es das wirklich, hat Kim sich das ausgedacht. Und es funktioniert aber irgendwie. Die Großmutter, die jetzt eben dement war, die der Anlass ist, dieses Buch zu schreiben, weil eben endlich Dinge noch ausgesprochen werden müssen, bevor es zu spät ist, der ist das komplette letzte Kapitel gewidmet, wo Kim komischerweise auf Englisch, vielleicht weil das dann auch so ein Weg ist, wo man Dinge sagen kann, die man sonst nicht erzählen kann, dieser dementen Großmutter, also zum Teil unerträglichste Sachen erzählt oder auch ehrlichste Sachen. Das würden wir unseren Großmüttern alle nicht erzählen, selbst wenn wir, ihr wisst schon. Und die dann eben auf Englisch abgedruckt sind und dann kannst du dieses Buch wenden und dann hast du hinten mit DeepL übersetzt die deutsche Übersetzung dieser englischen Briefe auf nochmal so 30 Seiten. Also dieses ganze Buch ist auch eine Genresprengung und eine Formsprengung. Und das, was ich jetzt eigentlich ursprünglich sagen wollte, ist, dass ich eben es hat mich wahnsinnig erstaunt, dass ein Buch, was eben solche Agenda hat und eben diese großen Themen verhandelt, gleichzeitig aber sprachlich so rauschhaft gut ist. Und das ist das, was mich wirklich auch dazu gebracht hat, heute unbedingt hier darüber sprechen zu wollen. Also ich habe irgendwie angefangen, großartige Bilder zu unterstreichen, großartige Sätze zu unterstreichen. Dann musste ich zwischendurch aber aufhören, weil ich gemerkt habe, das bringt irgendwie gar nichts, weil es ist auf jeder Seite sind beeindruckende Bilder. Und also irgendwo habe ich gelesen, dass Kim de Lorison irgendwie 10 Jahre lang daran, es wird auch immer wieder hier auf Fatherland eingedroschen, es wird auf Kracht eingedroschen und aber auch auf Wellbeck und aber auf so eine gute Art, auf eine kluge, gute, auf so eine nonchalante, gute Art. Und also es macht überhaupt keinen Sinn, das irgendwie so fassen zu wollen, weil das Interessante ist, irgendwo hatte ich irgendwo gelesen, dass Kim de Lorison da irgendwie 10 Jahre dran gearbeitet hat. Und das glaube ich auch, weil diese einzelnen Kapitel zum Teil auch so wirken, als könnte man da nur kurz dran gearbeitet haben, weil es eigentlich zu intensiv ist. Es sind relativ viele sehr kurze Kapitel, die quasi so eine überschaubare Form dann auch haben, in diesen 5 großen Kapiteln. Aber trotzdem hat man so das Gefühl, es entwickelte sich irgendwas. Da war mal der Fokus hier und dann war mal der Fokus dort. Und trotzdem ist es halt nicht zerfasert. Trotzdem hat man das Gefühl, es ergibt sich so eine Stimmigkeit und es hatte so eine Dringlichkeit. Weißt du, dieses bescheuerte Wort, was wir immer benutzen, wenn wir Bücher als besonders wertvoll kategorisieren, dass wir immer sagen, es hat eine Dringlichkeit. Und dieses Buch hat aber wirklich eine Dringlichkeit.
Welche?
Du merkst ja Büchern an, ob sie geschrieben wurden, weil halt man kann mal ein Buch schreiben oder ob sie geschrieben werden müssen. Also welche ist quasi die falsche Frage, sondern die Dringlichkeit ist diese Notwendigkeit, das zu erzählen, was man da erzählt. Und manche Texte haben diese Notwendigkeit und du merkst, die müssen raus. Und manche Texte haben halt so, dass du das Gefühl hast, okay, da musste mal wieder irgendwie der 5. Krimi in Staffel 8 geschrieben werden, weil war halt mal wieder Zeit und das Konto war gerade leer und ist auch okay und da hat jemand sein Handwerk solide beherrscht und das ist gute, kann man gut so weglesen, ist schön für den Urlaub, aber dann gibt es diese Stoffe, wo du das Gefühl hast, da hat jemand einen scheiß brennenden Ball in den Händen jongliert und schafft es, das über eine weite Strecke zu tragen und dabei eine Geschichte zu erzählen, die uns als Leserinnen wirklich weiterbringt. Und ich finde, das ist Kim de Lorison gelungen und ich bin sonst mega vorsichtig bei solchen Sätzen. Aber ich finde, es gibt so formal zwei Bücher für mich in diesem Jahr. Ich habe ja selber mal in dieser Buchpreisjury gesessen und habe mir danach eigentlich verbeten, wie sagt man, dass das irgendjemand sagt, was auf eine Liste gehört oder nicht auf eine Liste gehört. Aber wenn ich mir eine Longlist backen dürfte, und das darf ich, glaube ich, mittlerweile schon wieder sagen, dann gibt es formal 2 Bücher für mich, die ich da sehr gerne drauf sehen würde. Und das ist eben Kim de Lorison und das ist Centurane Varataraja mit Rot.
Und das sind so, also so sprachlich, so formal und von den Bildern her und von dem Kunstwillen, der aber eben nicht nur ein Willen ist, sondern auch ein Kunstvermögen, sind das für mich zwei Bücher, die ich da sehr, also ich freue mich auch, dass jetzt hier irgendwie der Roman mit dieser Jürgen Ponto Stiftungsgeschichte ausgezeichnet wurde.
Das ist ein Debütpreis. Ja, die Frage ist mich dann, also wenn man so 10 Jahre an so einem Stoff arbeitet und also ich glaube, das unbesehen, dass das eine Dringlichkeit hat, weil also gerade wenn so diese Themen, so nennt man das Epigenetik, also so vererbte Traumata, das hat man ja in der Holocaust-Generation oder in den Post-Holocaust-Generationen auch, dass man, auch wenn man den Holocaust selber nicht erlebt hat, aber noch mit diesen Traumata lebt, dass wenn man über solche Stoffe schreibt, dass das ja wirklich für die eigene SchriftstellerInnen-Persönlichkeit existenziell wichtig ist, dann frage ich mich, wenn man so ein Buch abgeschlossen hat, wie das irgendwie schaffen wird, dann ein zweites zu schreiben, weil das, ja. Weil das eigentlich wie so ein Lebensstoff, Lebenswerk ist, ne? Und vor allen Dingen, wenn das so persönlich ist und es klingt so, als wäre das, auch wenn es künstlerisch verfremdet ist, aber man kann ja eigentlich nur gut über die Sachen schreiben, die einen betreffen. Wie will Kim de Rosan das dann wahrscheinlich wird es ein paar Jahre dauern, bis ein ähnlich gutes Buch.
Ich habe da überhaupt keine Ahnung, wie man sowas machen kann. Also ich habe auch keine Ahnung, wie man dieses Buch geschrieben haben kann. Ich habe auch keine Ahnung, woher man als Dumont Verlag den Mut nimmt, ein Buch zu verlegen, was so, also es hat wirklich eine, also es hat alles diese Kunstfähigkeit und so weiter, aber es ist zum Teil so explizit, also es gab so einige Stellen und ich bin Hanya Yanagihara gestählt und bin echt nicht zimperlich, aber es gab so 2-3 Szenen, wo ich gedacht habe, oh nee, ich muss gerade zuklappen.
So shocking.
Ja, und so deutlich und so schonungslos. Und wir mögen ja eigentlich so schonungslose Literatur, aber es soll doch irgendwie übertreiben. Und das Buch übertreibt in allem. Und ich finde, das ist...
Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen Exzess und Exzess. Also einerseits kann man was völlig übertreiben und es ist gut und andererseits kann man was völlig übertreiben und es ist total stumpf und dumm. Mm.
So, ja, ne? maybe. Ja. Also ich bin gespannt, wie das aufgenommen wird. Ich habe auch noch keine Rezensionen dazu gelesen. Ich habe das Gefühl...
Ist noch so fresh? Wann ist das erschienen?
Ich glaube, vor einer Woche. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, aber es ist auch so ein Buch, wo irgendwie, kann ich mir so vorstellen, die Feuilletonisten so nach links und rechts schielen. So, was machen denn die anderen? Weil ich das Gefühl habe, dass man sich an diesem Buch auch sehr, sehr gut die Zähne ausbeißen kann. Bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wir machen hier dann noch ein Buch und dann bist du dran.
Aber dann ist es ja auch so eine Profilierung, ne? Also guckt, ich habe das jetzt verstanden und gelobt. Also,
ja, aber ich glaube,
als Kritiker in Person.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich das entwickeln wird und möchte da gerne irgendwie
so
mal
Jan
gucken,
Drees oder sowas wird da bestimmt sich freuen, wenn er das loben kann.
Wer?
Jan Drees.
Kenne ich nicht.
Der hat ich erzähle dir eine ganz kleine Geschichte, die lasse ich dann unkommentiert stehen. Es gibt diesen Sommer im Deutschlandradio, haben die Sommerklassiker oder Klassiker der Literatur der letzten 60 Jahre in Deutschland so als Sommertipps. Und weißt du, was Jan Drees empfohlen hat? Du wirst lachen. Sommerhaus später von Judith Herrmann.
Ich habe Jan Drees Roman gelesen und fand ihn richtig, richtig schlecht.
Ja. Nee, ich habe mich gewundert,
weil der hat mal
Judith Herrmann völlig verrissen. Und dann jetzt sagt er, das ist eines der Bücher, was man auf jeden Fall.
Wenn er Miro Leu anfängt zu loben, rede ich vielleicht wieder mit ihm. Aber vorher kein.
Genau, aber er ist ja einer, der auch oft so sehr edgy Sachen lobt, deswegen meine ich.
Der ist eine Pfeife.
Edgy Sachen ist ein gutes Stichwort.
Ja, bitte. Sprich, was hast du für eine edgy Sache?
Alter Verwalter. Also das passt nahtlos, passt das ran an das,
was... Habe ich extra für dich gebaut.
Hast du schon mal Dennis Cooper gelesen?
Nee, habe ich Angst vor.
Könntest du, weil es gibt schon zwei Bücher von Dennis Cooper, die ins Deutsche übersetzt werden. Wurden. Und zwar Die Schlampen, 2021 erschienen und Gott Junior, 2017 erschienen. Beides von Raimund Wager übersetzt im Luftschacht Verlag.
Alle haben gesagt, wenn man sich das traut zu gucken, also zu lesen.
Und ich habe I Wished in einem Buchladen entdeckt. Das wird,
in welchem? Ich will alle Buchläden wissen, in denen du Bücher gekauft hast.
Das war in so einem kleiner in Williamsburg, lag das rum, da in diesem Hipsterviertel.
Ich muss mich mal ganz kurz in die Technik kümmern.
Und das habe ich gelesen, oder das habe ich gekauft, weil da hinten drauf ein Blurb ist. Und den muss ich euch jetzt vorlesen, muss ich dir jetzt vorlesen, weil der so krass ist, dass es... ich lese mal jetzt diesen Blurb vor. In another country or another era, Dennis Cooper's books would be circulated in secret, explosive Samizdat editions that friends and fans would pass around and savor like forbidden absinthe. This is high-risk literature. Das wurde, genau, der New York Times wurde das gesagt über dieses Buch. Bret Easton Ellis hat es auch gelobt. Dennis Cooper ist so, kann man glaube ich schon auch in einer Liga mit so Bret Easton Ellis oder mit so ultra expliziten, sehr, sehr harten, sehr unkonventionellen AutorInnen so in eine Reihe setzen, auch so mit William S. Burroughs, Naked Lunch oder sowas, also wo es wirklich auch ein bisschen darum geht, so die Krassheit der Literatur auszureizen. Also in Die Schlampen zum Beispiel, da beschreibt er, wie ein junger Stricher sich auf eine ziemlich heftige Art und Weise umbringen lassen will, bevor er noch sehr, sehr andere, sehr heftige Sachen erlebt. Also es geht sehr viel um Körperlichkeit, um expliziten Sex, um Gewalt, ganz, ganz, ganz ultra viel Gewalt, aber immer in Verbindung auch mit Begehren. Und I Wished ist in einer gewissen Weise viel zärtlicher und viel ehrlicher. Also Dennis Cooper, der ein britischer Autor ist, ein amerikanischer Autor, der lange in San Francisco gelebt hat und dann nach Paris gezogen ist, der ist jetzt so um die 70 schon. Der hat gesagt, das ist halt sein persönlichstes, sein ehrlichstes Buch, was er je geschrieben hat. Und da geht es um einen jungen Mann, um George Miles, den es auch wirklich gab, den er mal als, da war Dennis Cooper 15, George Miles war 13, da hat er ihn kennengelernt, da war George Miles gerade auf einem Asset-Trip und kam nicht so richtig klar und Dennis
Wie
Cooper,
alt war er?
George Miles war 13, Dennis Cooper 15.
Ja, nicht schön.
Das war in den Staaten in den 60er Jahren, das ist richtig recht, ne? Und Dennis Cooper, der damals 15 war, galt in dieser Clique da als einer, der sich halt richtig gut mit LSD auskannte. Mhm. Und er wurde halt so zu diesem George hingeschickt und gesagt, hier, spiel mal Tripsitter, pass mal auf den auf. So, was man ja auch so, ist ja ganz gut, ne, wenn jemand einen scheiß Film hat, dass jemand anders, der sich auskennt, drum kümmert. So,
mhm,
ne?
Okay.
Und dann hat sich Dennis Cooper in diesen Jungen verliebt. Und das war die zentralste und wichtigste und einflussreichste Liebe, die er in seinem ganzen Leben hatte.
Mit 15?
Also die hatten dann auch ein paar Jahre so eine Art von Beziehung. Also so sehr, wie man halt als 13-, 14-, 15-jähriger Junge in einer Gesellschaft, die Homosexualität wirklich noch, eigentlich noch nicht ausbuchstabieren kann, überhaupt leben kann.
Von wann reden wir nochmal? Sag nochmal
60er, 70er Jahre. So.
Okay.
Genau. Ja. Eigentlich ganz hübsch aus, bisschen runtergerockt. Also,
Nö, sieht sehr gut aus.
Es war Ende der 60er, als er den kennengelernt hat. Genau, und dann hat er diesen George Miles kennengelernt und irgendwann haben die sich aber auch aus den Augen verloren. George Miles hat, der hat eine ganz harte Kindheit, was daraus entstanden ist, ist eine sehr heftige bipolare Störung, die dann auch irgendwann dazu geführt hat, nachdem Dennis Cooper ihn schon nicht mehr, keinen Kontakt mehr zu ihm hatte, Dennis Cooper ist nach Paris gegangen und irgendwann hat er erfahren, dass dieser George Miles sich umgebracht hat. Der hat sich in den Kopf geschossen, so einen Knarre in den Mund gestellt. Da war der so Mitte, Ende 20. Und für Dennis Cooper war das aber so eine existenzielle Liebeserfahrung, dass der 5 Romane über diesen George Miles geschrieben hat, den George Miles Zyklus. Das ist der ist in den 90er Jahren erschienen, das war also sein großes Lebensthema. Das war, also der hat ihn so ein literarisches Denkmal gesetzt, was so eigentlich kein Denkmal ist, sondern ein Tempel mit ganz vielen Säulen.
Das ist ja dann häufig auch so ein Ding, ist, wenn die Leute tot sind und das quasi nicht mehr einlösen können müssen.
Genau. Und in I Wished denkt er jetzt sozusagen über, also relativ unfiktionalisiert, wobei das bei ihm auch, also das, da steht ein Novel drauf, aber das ist eigentlich viel zu kurz gegriffen. Ich glaube, das ist so ähnlich.
Blutbuch steht auch Roman drauf, wo ich denke, ey, habt ihr
das nicht alle. Also wir sind, glaube ich, längst über diese Phase hinaus, wo wir zwischen Fiktion und Realität irgendwie trennen.
Nicht solange die Hälfte aller, Drittel aller deutschsprachigen Buchläden das irgendwie noch wissen wollen.
Ja, und dann hat er jetzt so in verschiedenen Kapiteln, zum Beispiel gibt es ein Kapitel, da beschreibt er einen Künstler, der einen Krater in den USA, der vor 400.000 Jahren entstanden ist, weil ein Meteorit auf die Erde geschlagen ist, also wie so ein Krater, den verfremdet er zu einem Kunstwerk. Also was eigentlich Natur ist, wird durch Menschenhand verarbeitet, auf irgendwie domestiziert, auch wenn das ein riesengroßer Gesteinsformation ist, ne? Der Künstler bohrt da irgendwelche Löcher rein und malt die Wände an und sowas seit Jahrzehnten. Das gibt es auch wirklich, ich habe den Namen des Künstlers mal wieder vergessen. Und es gibt eine ganz lange Passage, wie Dennis Cooper sich dann mit diesem Krater unterhält. So, wie er sagt, ja, da gibt es einen Mensch, der bohrt in mir drin rum und sowas. Und dann auf einmal, zwei Kapitel weiter, erzählt er, wie George Miles sich in den Kopf schießt und er beschreibt diesen Krater hinten in der Schädeldecke und sagt auch wieder, ja, es ist sozusagen ein menschlicher Eingriff in eine Natur. Und dann schließt er das so, das ist abgefahren, wie er das so übereinander legt. Und dann erzählt er, eigentlich wollte er, und das ist relativ simpel, aber das ist eine krasse Wahrheit, das sagt er, okay, ich will geliebt werden. Und das erklärt er dann anhand vom Weihnachtsmann. Das ist so witzig. Und dann schreibt er an einer Stelle, wie der Weihnachtsmann eigentlich nur geliebt werden will. Er befriedigt alle anderen, aber kriegt selber nichts zurück und sowas.
Bitte? Wir haben übrigens gerade die berechtigte Kritik bekommen. Entschuldige kurz, es wäre klasse, wenn ihr über Triggerwarnungen vor Büchern oder vor den Folgen nachdenken könnt.
Entschuldigung.
Ich glaube, das stimmt.
Ich versuche es eigentlich immer.
Aber nee, ich habe es nicht. Ich habe diesmal gar nicht dran gedacht, ehrlich gesagt. Aber wir werden uns da bessern. Und also vor Folgen können wir es. Wir reden oft nicht darüber, welche Bücher wir besprechen vorher. Aber wir werden vor den Büchern künftig was sagen. Das stimmt. Da werden wir uns bessern. Entschuldigt. Und jetzt kommt jetzt was vom Weihnachtsmann, was du zitieren kannst.
It's oder like the sun dressed up for Halloween, more fattening than fat, unconscious and nibbly jolly, with stop sign colored clothing and no sexual inference whatsoever. No one cares if he is happy as his features look. Also niemand fragt, ob der Weihnachtsmann eigentlich in seiner Rolle glücklich ist.
Ja. Naja, aber entschuldige, das wäre gut. Also verstehe ich jetzt noch nicht so richtig.
Es ist total absurd, dass man irgendwie den Weihnachtsmann für sowas bemüht, um so eine große Hingabe. Ja, es ist eine totale Hingabe an einen Menschen. Und genau so sagt er auch, diese Liebe, die er zu diesem George Miles hat, die ist völlig irrational, weil es war eigentlich, die waren nie in einer richtigen Beziehung. Die waren nie so, dass die mal gesagt haben, also was heißt richtige Beziehung, aber die haben nie zusammen einen Urlaub geplant oder sowas. Es ging alles nicht. Die waren jung und dann waren sie bipolar. So. Und
aber es ist auf jeden Fall auch was sich halt nicht an der Realität messen lassen muss.
Nee,
und ich finde,
nicht.
Solche Lieben dürfen ja auch sein oder sowas hat ja auch eine Berechtigung also gerade wenn es dann künstlerisch bearbeitet wird, als Quelle für irgendwelche, wie sagtest du, dieser Zyklus ist es ja total legitim, da muss es ja nicht, nur warum man dann den Weihnachtsmann bemüht, um das zu erklären.
Der,
das finde ich wieder ein bisschen überflüssig, aber
der
ich.
Der ist auch I don't unreal. Judge.
Oder, okay,
also. Okay. Das Buch wird 2023 in deutscher Übersetzung erscheinen, auch von Raimund Wager und interessanterweise mit einem Vorwort von Clemens Setz, weil der auch Riesenfan ist.
Das finde ich nicht so interessant. Das überrascht dich doch jetzt nicht wirklich, oder?
Ich freue mich drauf. Ich habe ja das Clemens Setz auch Scott McLennan kennengelernt.
Und das ist doch ein Topf. Passen die doch gut rein. Also es ist doch, interessanterweise, nicht überraschenderweise gesagt. Interessant ist es vielleicht. Aber es ist jetzt überhaupt nicht, also man denkt jetzt nicht so, boah, krass, wie kommt Clemens jetzt zu so einem Vorwort, sondern man denkt sich schon
ich
so,
glaub,
passt
Clemens
Setz
und ich haben einen ähnlichen Literaturgeschmack. Und trotzdem, also jetzt gerade, also vielleicht, das klang jetzt vielleicht auch ziemlich brutal, was ich so beschrieben habe, aber letztendlich schreibt er über die Liebe seines Lebens. Und das ist
das hast du auch gut drüber gebracht.
Genau, und das ist unglaublich zart. Und gleichzeitig erzählt er aber darüber, wie kaputt auch alles ist, aber ohne, dass man jetzt das als große Gesellschaftskritik liest, sondern der versucht sich eher als Künstler dem zu nähern und achtet überhaupt nicht auf Konventionen.
Sagst du nochmal, wann das erschienen ist vielleicht? Also
I Wished von Dennis Cooper in der Soho Press. Übrigens, falls ihr englischsprachige Verlage, die Soho Press, die hat ihn das auch Jana Gehara gemacht? Auf jeden Fall wahnsinnig viele gute AutorInnen. Das ist 2021 erschienen.
Ganz fresh.
Also, genau, letztes Jahr. Und nächstes Jahr erscheint es in dem österreichischen Luftschachtverlag.
Der wirklich also auch ein super ambitioniertes Programm macht. Ja. Also dieser Cooper verkauft sich auf Deutsch wahrscheinlich noch weniger als auf Englisch und trotzdem machen die den schon eine ganze Weile ziemlich
tapfer. Aber der gilt als so ikonisch, auch für die amerikanische queere Subkulturliteratur, würde ich sagen. Mhm. Also eher so sehr abseitig, aber genau deswegen auch cool.
Und schön sieht es irgendwie aus.
Mega schön.
Was hast du bezahlt dafür? Steht es noch nicht drauf?
$28 oder sowas. Mhm. die Hardcover sind ziemlich teuer. Also ich musste auch schlucken.
Aber man muss schon auch Bücher aus New York mitbringen, oder? Weißt du, wie viele Bücher du gekauft hast insgesamt?
7 oder 8.
Und hast du irgendeins noch für später oder ist das eine Überraschung?
Also ist das es musste dann aufhören. Ich bin dann immer in den Buchladen gegangen und dachte, nein, zu dick. Also ich hätte mir eigentlich gern noch mehr von Oliver Lane gekauft, aber...
Nee, das kannst du auch hier kaufen.
Ja, habe ich mir dann auch gedacht. Aber nee, ich habe wirklich oft gedacht, zu dick.
Verstehe ich.
Ich muss der...
Sieht auf jeden Fall schön aus. So, wir machen jetzt noch einen Absacker, jeder.
Ja.
Jeder und jede.
Und nochmal Entschuldigung an alle, die uns zuhören, dass ich gerade vielleicht... Trigger ausgesprochen habe, das war nicht meine Absicht.
Ich glaube, ich habe auch schon angefangen. Wir haben uns entschuldigt und es ist auch schon angenommen worden. Das ist auf jeden Fall.
In den letzten Folgen hört, eigentlich habe ich immer versucht, vorher was zu sagen, weil es kam ja schon in Kommentaren, auch wenn wir über Suizid und sowas gesprochen haben, dass das manchmal, wir versuchen da Rücksicht drauf zu nehmen, aber manchmal ist es leicht, über solche Texte zu reden. Wir versuchen das beide, das angemessen zu machen und die Gedanken dieser komplexen Texte finde ich auch so zusammenzukriegen. Also hast du jetzt wahrscheinlich bei dem Blutbuch auch, hast du am Anfang jetzt gesagt, ne, dass du jetzt wirklich super konzentriert sein musst. Und dabei geht sowas dann halt leider manchmal unter, weil die Texte an sich schon so herausfordernd sind.
Es ist bei mir aber noch was anderes. Es ist bei mir auch leider, und das muss ich mir wirklich angewöhnen, es ist bei mir auch dieses Bedürfnis, dass Bücher mir wirklich auch was zumuten dürfen und dass ich ganz oft diesen Trigger gar nicht empfinde, weil ich das Gefühl habe, Bücher sind oft auch auf der Welt, um mich so umzukrempeln. Und ich bin manchmal auch so dankbar, wenn die mich so durchschütteln. Und dann empfinde ich das aber manchmal gar nicht als was, wo man natürlich eigentlich was aussprechen könnte vorher, einfach um eine kurze Info dazu zu geben, sondern schließe ich zu oft von meinem Bedürfnis nach überrascht und durchgeschüttelt werden auf andere. Und das ist was, wo ich mir, glaube ich, einfach angewöhnen muss, dass es Menschen gibt, die total berechtigterweise einfach gerne hören würden, bevor irgendwelche expliziten Dinge ausgesprochen werden. Und da werde ich mich bessern. Aber ich glaube halt, dass Literatur auch dann mich besonders, also oft mag ich das gerne, wenn die mich so überraschend auf so einer Ebene erwischt, wo ich eigentlich gar nicht so damit gerechnet habe. Und bei diesem Blutbuch, auch bei dieser non-binären Geschichte, da habe ich zum Beispiel gar nicht, Achtung, Triggerwarnung, so explizit schwule Sexszenen, brauchte das eine Triggerwarnung, ich weiß es nicht, aber zum Teil auch so brutale Szenen, die ich also so von Garth Greenwell nicht mal kenne, so erwartet, wo ich so dachte, so wow, und da überrascht es mich dann selber oft auf so eine Weise, genau. Aber wir werden es auf jeden Fall, haben wir nun schon besprochen, werden es auf jeden Fall in die Zukunft nehmen, dass wir da irgendwas sagen vorher.
Man kann tendenziell sagen, dass hier immer wieder auch Bücher besprochen werden, die genau auch solche Themen in einer gewissen Art und Weise... Naja, also ich suche auch in der Literatur, hat es mal gesagt, so Kontingenz und Verstörung. Also Kontingenz, so, es könnte anders sein, als es ist, und Verstörung ist es was ich nicht einordnen kann. Ja. Und genau das ist zum Beispiel bei Dennis Cooper passiert. So, das ist eine Literatur, die kann ich eigentlich nicht einordnen. Und es sind auch Gefühle, die ich in einer gewissen Weise nicht einordnen kann, weil die zu krass sind. Aber Dennis Cooper macht daraus halt eine Kunst. Und ich glaube auch, Kim d'Orison macht daraus eine Kunst. Oder Santhoran Vahataya.
Ratter.
Macht daraus eine Kunst. Ne, wenn er darüber schreibt, jemand aufgegessen werden will von jemand anderem. Das ist so weit draußen. Aber genau dort ist es, also finden wir, glaube ich, beide passiert auch das, was auch spannend ist und was vielleicht auch relativ viel über uns erzählt. Auch wenn das so weit draußen zu sein scheint. So. Weil das eigentlich viel näher ist, als es ist.
Jetzt müssen wir trotzdem einen harmlosen Absacker machen, vor dem es keine Triggerwarnung braucht. Aber ihr werdet viel gehört haben über Hernán Díaz. In der Übersetzung von Hannes Meyer ist jetzt im fantastischen Hansa Berlin Verlag, den ich wirklich sehr mag, weil es da sehr viele Bücher gibt, die ich sehr mag, Treue erschienen und ist in der englischen, im englischen Original übrigens jetzt auch relativ frisch sofort auf die Shortlist vom Booker Prize geflogen und ist da, finde ich, sehr berechtigt. Es wird vom Verlag so ein bisschen, übrigens ganz kurz, liebe ich total, aber auf der deutschen Übersetzung sind hinten 3 Blurbs drauf, von Rachel Kushner, von Lauren Groff und von Sigrid Nunes. Und es sind alles 3 Autorinnen, die ich total gut und klug und super finde und wo ich auch sage, alles, was die geblurbt haben, muss man sowieso lesen, von der Vogue auch, aber das können wir ignorieren. Das wird vom Verlag als Matroschka bezeichnet, dieser Roman, und ich dachte erst, hä, was ist das denn? Aber tatsächlich, es ist ja auch ein Bündel Dollarscheine drauf, ist die
erste, also es ist ein Roman, der in 4 Geschichten erzählt wird, nur ganz kurz, weil es der Absacker ist. Die erste Geschichte ist so ein fiktiver Roman um Benjamin Resk und seine Frau Helen, die im New York der 20er Jahre unermesslich reich werden, aber auch ein unermesslich schillerndes Paar der New Yorker Adels, Geldadels, High Society sind. Und man ist irgendwie wahnsinnig interessiert daran, wie die das hinkriegen, wie gerade Benjamin Resk das hinkriegt, irgendwie eigentlich, obwohl er total sympathisch ist und obwohl ihm Geld total egal zu sein scheint, immer mehr Geld zu machen und jede Investition richtig zu machen. Und dieser Roman handelt quasi vom großen amerikanischen Traum des unbegrenzten Geldmachens. Die zweite Geschichte ist dann die von Andrew Bevel, der sagt, hey, in diesem Roman, da erkenne ich mich wieder. Und es ist total scheiße, wie der geschrieben wurde, weil meine Frau, die in einem Schweizer Sanatorium unter nicht ganz geklärten Umständen zu Tode gekommen ist, die kommt da relativ schlecht weg. Und in diesem zweiten Roman wird sozusagen das Manuskript dargelegt, in der dieser Andrew Bevel, der sich da wiedererkennt in diesem Originalroman, seine Geschichte versucht richtig zu schreiben, aber sehr fragmentarisch, sehr manuskripthaft, mit so Einschüben wie, hier muss noch mehr über meine Kindheit rein, hier müssen wir noch ein bisschen, gerade seine Frau ist wirklich schlecht weggekommen, hier müssen wir noch ein bisschen schöner über meine Frau Mildred erzählen. Also Andrew ist nicht zufrieden, weil das ist der meistgelesene Roman in Amerika der 30er Jahre, dass er da schlecht wegkommt in diesem Roman. Er will das auf jeden Fall richtig stellen. Und im vierten Teil, der ist aus den 80ern erzählt, da erzählt seine damalige Sekretärin, die an diesem Manuskript beteiligt war von Andrew Bevel.
Als betagte Frau.
Genau, als betagte Frau, wie sie sich eigentlich damals gefühlt hat als Sekretärin zu diesem überreichen, unermesslich reichen Andrew Bevel, wie sie da eingestellt worden ist, um eigentlich seine gefakte Biografie zu schreiben und dass sie sich gar nicht so richtig wohlfühlt, weil es da so ein paar Passagen gab, wo sie eigentlich gegen ihre Überzeugung und sie ist sich nicht super sicher, witzig, ob sie dazu beigetragen hat. In all diesen 3 Geschichten wird ausführlich darüber erzählt, dass die Frau von Andrew Bevel, Mildred, fanatisch Tagebuch geführt hat. Und der vierte Teil ist natürlich ein sehr, sehr fragmentarisches Tagebuch dieser Mildred, die diese ganze Geschichte auf den Kopf stellt, die einen feministischen, ein U-Turn baut in dieser kompletten Geschichte, die Erzählung auch von Geld und Reichtum und Macht nochmal komplett auf den Kopf stellt. Und Hernan Diaz hat, finde ich, einen Roman gemacht, der eben auch so super mir dazu geholfen hat, irgendwie aus dieser Koronski-Sache rauszukommen und irgendwie wieder klar zu sehen. Treue ist auf jeden Fall was, wo ihr so kraft reinschlittert und so schnell nicht wieder rauskommt. Und sehr berechtigt auf dieser Booker Press. Nee, es ist witzig ist es nicht.
Also ich fand es dann gerade wahnsinnig.
Weil ich es lustig erzählt habe. Aber eigentlich ist es echt ernst und man hat eine Interesse, also es ist auch wahnsinnig fundiert. Also man erfährt wahnsinnig viel über Anlagen, Investments, Kapitalismus, 20er Jahre New York, wie kam der Schwarze Freitag zustande, wie sind die Kurse
Great
gefallen.
Gatsby und sowas auch oder?
Ja, eben. Also. Und klingt gar nicht so schlecht. Gibst du gerade deinen Kelch ab? Nee.
Nö.
Was, dann gib
Nö,
mal deinen
gar
Kelch ab.
Fall. Aber es kann es kürzer machen, vielleicht.
Und dann musst du ankündigen.
Nach einem Roman, der um Deutungshoheit geht. Aber,
tut es. Und auf eine sehr überraschend feministische Weise. Also ein so feministischer, überraschender Plot-Twist am Ende, dass ich wirklich dachte, hey, Diaz,
ich habe noch einen ganz, ganz, ganz kleinen Absacker. Das letzte New York-Buch, dann beim nächsten Mal geht es wieder um andere
das
Themen.
Das wissen wir dann nicht. Vielleicht fallen dir noch so ein paar
Es gibt eine New Yorker Fahrradbekleidungsfirma, die heißt Rafa. Also die ist ziemlich teuer. Und die gibt, also auch in Deutschland fahren ganz viele Leute, die viel Geld haben, mit Rafa-Kleidung, Rennrad so. Und die haben einen Radführer gemacht, City Cycling New York. Und New York, das wusste ich vorhin so sehr, es ist eine Fahrradstadt. Und alle diejenigen, die Fahrrad mögen.
Das ist sehr schlimm für dich, die Zora nicht dazu haben.
Ich habe gelitten, ich sag's dir. Wirklich. Ich habe die ganze Zeit die Leute auf diesen Single-Speed-Rädern, die Fifth Avenue runterballern. Ich habe gesagt, ich will auch. Und ich habe mir irgendein Fahrrad geliehen und habe es gemacht. So. Auf jeden Fall ist New York eine Fahrradstadt. Und falls ihr irgendwann mal plant, nach New York zu fahren und euch ein bisschen für Fahrrad oder Fahrradfahren mögt, einfach kann es euch New York City Cycling von Rafa empfehlen. Oder, falls ihr jemanden kennt, der ist es für Fahrradfahren interessiert, weil hier werden nicht nur total gute Routen empfohlen und Tipps und wo man irgendwie gut essen gehen kann, keine Ahnung, oder WLAN bekommt, sondern auch, wie man sich als fahrradfahrende Person in New York verhält und worauf man achten muss. Muss man zum Beispiel bei Rot halten oder nicht? Das wird in diesem Buch erklärt, das passt in jedes Handgepäck.
Total gutes Wort. Du musst rausfinden, wer hat es geschrieben, wer hat die Bilder gemalt. Entschuldigung, ich muss dem Kind kurz was
sagen. Ach so, Der Text war von Matt Seaton und die Illustration von Fran McDonald. Und es macht total Spaß,
das zu lesen. Das ist eine sehr süße Illustration.
Ja, das ist so, das ist schön gezeichnet. Und New York ist eine Fahrradstadt. Fahrt nach New York, geht dort Fahrrad fahren. So, das ist, macht großen Spaß.
Wie lange bist du jetzt da gewesen?
7 Wochen und 70 Kilometer auf dem Fahrrad. Nee, vielleicht 100 Kilometer auf dem Fahrrad.
Normalerweise würdest du das hier in einer halben Woche machen.
Ja.
Okay, aber genau. Trotzdem. Vielen Dank.
So, und jetzt haben wir aus Feier der 42. Folge, weil 42 ist die Antwort auf alle Fragen.
Hallo, hast du ein Hand drüber der Schulter?
Ich hätte heute gern ein Hand drüber der Schulter in diesem heißesten Podcast des Jahres. Ja, haben wir einen Special Gast für euch. Willst du ihn ankündigen?
Nee, er wird sich selber vorstellen und er wird selber sagen, was er für ein Buch empfiehlt.
Also ich bin der Nero Piwowarski und ich wollte euch Fred bei den Wikingern vorstellen.
Ich halte das mal noch ein bisschen höher.
Das Buch ist von Bridge Tänzer.
Birge.
Und die Illustration ist von Karl Uhlenbrock. Mhm. Im Buch geht es wie immer um Fred. Er ist in Dänemark, wo ja die alten Wikingern waren. Und dort macht er wieder eine Zeitreise ins alte Norwegen quasi. Dort trifft er auf ein Wikingerdorf und trifft dort auf einen Jungen namens Ivan. Er hat nur eine Hand und sein Vater ist vor
Ivan
kurzem...
Ivan hat nur eine Hand?
Ja. Und sein Vater ist vor kurzem gestorben. Und als er gestorben ist, ist er nach Valhalla gekommen, die Halle der Toten. Und es geht halt darum, dass Ivan mit einer Hand versucht zu kämpfen. Nach einiger Zeit trifft Fred außerdem auf den Schiffsbauer Harald. Der baut für Ivan eine Art Armprothese, die mit einem Schwert verbunden ist, damit er kämpfen kann. Nach einiger Zeit wird außerdem das Dorf angegriffen.
Ja. Okay, was hat dir daran gefallen? Was hast du daran gemacht?
Ich halte mal noch ein bisschen hoch.
Das Buch hat mir sehr gefallen. Ich habe es außerdem als CD gehört damals.
Ach, das ist so richtig gut gelesen, ne, von der Birne.
Und ja, ich muss sagen, mir gefällt die Idee auf jeden Fall. Es gibt ja eine große Fred-Reihe.
Fred ist der immer so archäologische Abenteuer erlebt.
Ja, man lernt
erlebt,
so Geschichte
ne?
kennen. Ne? Mhm.
Der halt durch Zeitreisen.
Ja.
Das spielt, wie gesagt, in Dänemark. Das finde ich auch sehr toll. Ich war da letztens in den Ferien. Wie gesagt, an dem Buch gefällt mir die Idee. Ich finde es toll, dass sie auch etwas mit Göttern machen, also mit Göttern aus der norwegischen Sage. Ich finde es auch toll, wie Ivan versucht, trotz einer Hand zu kämpfen und der Anführer des Dorfes zu werden.
Coole Geschichte auf jeden Fall.
Wow.
Vielen Dank, Nero.
Danke, dass du uns das vorgestellt hast. Cool. Also die nächste Podcast-Generation ist rangezüchtet.
Dankeschön.
In 40 Jahren dann, wenn wir...
In 20 Jahren kannst du übernehmen.
Willst du auch mal einen Podcast machen?
Mal gucken.
Willst du auch mal Buchhändler werden?
Vielleicht.
Okay. We have a look at this.
Okay.
Wir haben ja schon gesagt, im August sehen wir uns wieder am 28. Wir freuen uns, wenn ihr dann einschaltet. Dann sind wir wieder am Start mit 9 zuletzt gelesenen Büchern.
Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Mit Triggerwarnung. Habt einen schönen Abend. Steckt euch nicht an. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
Wir sind Ludwig und Maria von Blau-Schwarz Berlin.